Es geht in der Predigt heute um den ersten Menschen und in dem Text, den ich dazu lese, geht es entsprechend auch um den ersten Menschen. Ich lese aus dem Schöpfungsbericht des 1. Mose 1 von Vers 26 an. Das ist sozusagen, was ich lese, der Nachmittag vom sechsten Schöpfungstag. Am Vormittag wurden die Landtiere geschaffen und ich nehme mal an, dass Gott bis Mittag fertig war damit und dann kamen die Menschen dran. Und das lese ich jetzt hier von Vers 26 an. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie, er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu. So geschah es. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Und er sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit der Erschaffung und Gestaltung der Welt. Gott sprach und so entstand alles, das ist so das Schöpfungsprinzip, das bis heute gilt. Wenn Gott spricht, geschieht es. Deshalb sind für mich auch die Wunder Jesu kein Problem. Weshalb kann Jesus auf dem Wasser laufen? Weil Gott spricht und es geschieht. Er ist eigentlich das Grundprinzip allen Lebens. Er hat das Leben geschaffen, er kann jederzeit auch eingreifen und Dinge tun, die wir dann nicht verstehen können. Was er geschaffen hat, war sehr gut, aber das war die erste Welt, die nachdem Eva und Adam sich gegen Gott auflehnten, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und trotzdem ist diese Welt in gewisser Weise immer noch faszinierend und spannend geblieben. Es ist ja unheimlich faszinierend, in der Welt herumzureisen, all die Naturwunder zu beobachten, wie alles großartig geschaffen ist und trotzdem ist das nicht mehr diese sehr gute Welt, die Gott geschaffen hat, sondern es ist die gefallene Welt. Und wir warten ja auf eine viel schönere Welt. Und ich habe diese Woche im Jesaja einen interessanten Vers gelesen. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese neue Welt, die Gott für die schafft, die ihn lieben, die wird so großartig, so unbeschreiblich schön sein, dass wir überhaupt nicht mehr an unsere Welt denken. Sie überstrahlt alles. Wir werden uns vorkommen, wie wir aus einem finsteren Loch heraussteigen würden und gar nicht mehr daran denken, wie finster das da war. Also es wird so herrlich sein, so unvorstellbar großartig, dass wir nicht mehr an diese Welt denken. Atemberaubend wird das dort sein. Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Kann etwas noch atemberaubender sein als das, was wir jetzt schon erleben? Gestern haben wir gesungen und dann haben wir schön über den See gesehen, immer. Wir mussten dann natürlich schon ein bisschen auf den Dirigenten gucken, aber es war doch schön, über den See zu sehen und dann die Rigi hinten. Es war wunderbar. Und es gibt noch viele schöne Flecken auf dieser Welt. Und das, was kommen wird, wird atemberaubender sein, schöner, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, als das, was wir hier je in der Welt sehen können. So schön, dass wir gar nicht mehr dran denken werden. Heute betrachten wir nun, wie der Mensch erschaffen wurde. Und es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber es ist noch schwierig, über diese Texte insofern zu predigen, weil man könnte so viel sagen. Und vielleicht geht ihr dann manchmal raus und denkt, oh, zu dem habt ihr jetzt auch nichts gesagt, hätte auch was sagen können. Bin ich einverstanden. Aber wenn ich alles sagen würde, dann hätten wir vermutlich eine Predigtreihe, die über das Jahr geht, dann hätten wir ein Sonntagsquattro mit 50 Predigten. Da gibt es natürlich sehr viel, gerade in diesen ersten Berichten zu sagen. Und ich versuche, das etwas zu fokussieren, was wir vielleicht nicht so auf Anhieb sehen, und wir müssen uns halt beschränken, so ist das immer im Leben. Ihr wollt mir ja auch nicht 2 Stunden zuhören heute Morgen, oder soll ich? Sonst kann ich natürlich noch viele Exkurse machen. Nee, das möchten Sie nicht. Nun, schon der Beginn, und das ist auffällig, dieses Schöpfungsaktes des Menschen zeigt in aller Deutlichkeit, dass jetzt, wenn der Mensch geschaffen wird, etwas ganz Besonderes geschaffen wird. Gott gebietet nicht einfach, es soll werden, sondern es kommt wie ein Aufruf. Gott sagt zuerst, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Er gebietet nicht gleich, dass der Mensch gemacht wird, sondern hier ist wie ein Aufruf in diesen Schöpfungsakt hinein, ruft er, horcht, jetzt. Jetzt kommt das, auf was es ankommt. Nun eine Frage, bevor ich da weiterfahre, die viele Bibelleser und Theologen beschäftigen, ist, warum spricht Gott hier in der Mehrzahl? Kommt und lasst uns. Nun wollen wir. Dazu gibt es verschiedene Lösungsvorschläge, wie das immer ist, bei schwierigen Fragen. Eine Antwort ist, dass dies ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes sein könnte, denn wir wissen, dass Jesus wesentlich an der Schöpfung beteiligt war. Das ist eine Möglichkeit, das so zu sehen, dass das ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es sich hier um eine majestätische Rede handelt. Das ist eine königliche Rede. Früher sagte man ja auch in den Familien, sprachen die Kinder die Eltern in der dritten Form an. Ihr, sie sagten nicht du. Sie waren praktisch mit den Eltern per sie. Also, das ist eine Ausdrucksweise, die in dem Sinne eine majestätische Ausdrucksweise, die das Amt anspricht und die Macht, nicht im Speziellen die Person. Das ist auch eine Erklärung, die möglich ist. Und eine dritte Möglichkeit möchte ich hier noch aufzeigen, mit der sympathisiere ich auch stark, ohne die anderen auszuschließen. Es könnte nämlich einfach ein freudiger Aufruf sein, Gott sitzt auf seinem Thron umgeben von Engeln, wie zum Beispiel der Prophet Micha das sah. Ich sah den Herrn auf einem Thron sitzen, rechts und links vor ihm stand das ganze Heer der Engel. Und mit diesem Aufruf, nun wollen wir Menschen machen, ein Bild von uns, das uns ähnlich ist, macht Gott vermutlich mit großer Freude auf den entscheidenden Schöpfungsakt aufmerksam. Horcht! Jetzt geschieht's. Alles, was jetzt bis jetzt geschehen ist, das ist alles Vorgeplänkel, das ist alles Erschaffung für das, was jetzt kommt. Ich habe jetzt nur das gemacht für das, was ich jetzt schaffen werde, nämlich den Menschen nach meinem Bilde. Wie ein Aufruf im Himmel. Horcht! Acht, nun wollen wir. Es ist doch manchmal auch so, man sagt, nun wollen wir und dann rennt einer nach vorne, der macht's. Es ist wie ein Sagen, Horcht jetzt auf, wenn ihr jetzt eingenickt seid, weil es euch langweilig geworden ist bei der Erschaffung. Jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt wird's extrem interessant, weil jetzt schaffe ich den Menschen nach meinem Bilde. Passt auf. Und dann wird in der Einzahl weitergefahren. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Keine andere Aussage der Bibel könnte deutlicher zeigen, wie wir Menschen einen einzigartigen Platz in der Schöpfung im Herzen Gottes einnehmen. Wir sind tatsächlich keine höher entwickelten Säugetiere, sondern wir sind ein Schöpfungsakt Gottes. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Ebenbilder des allmächtigen Gottes. Und was heißt das? Wie kann man das erklären? Ich möchte drei Punkte aufzeigen, wo ich denke, die unterscheiden uns wesentlich von allen anderen Wesen, die es auf dieser Welt gibt. Der eine ist die ähnliche Gestalt mit Gott. Da bin ich einverstanden, wenn ihr mir nachher sagt, das sehe ich nicht so, ich sage es trotzdem. Viele Jahre dachte ich nämlich, dass die Ebenbildlichkeit von uns Menschen nichts mit unserem Aussehen zu tun hat, sondern rein geistig gemeint ist. Mit unseren Fähigkeiten und allem drum und dran, aber nicht äußerlich, dass Gott menschliche Gestalt haben könnte. Das dachte ich so lange mit Bestimmtheit, bis mir eine Aussage im Propheten Hesekiel auffiel. Hesekiel sah in einer Vision, natürlich war es eine Vision, wie sollte man Gott sonst sehen, Gott auf einem Thron sitzen. Und dann schreibt er seine Beobachtung folgendermaßen. Auf der Platte aber stand etwas, das aussah wie ein Thron aus blauem Edelstein. Und darauf war eine Gestalt zu erkennen, die einem Menschen glich. Die einem Menschen glich. Man kann das natürlich in der Theologie, sagt man, das sind Vermenschlichungen Gottes, dass wir das erfassen können. Das kann gut sein. Da möchte ich gar nicht drüber streiten. Einfach seit ich da ein bisschen aufmerksam wurde, würde ich mal so sagen, es ist nicht ganz abwegig, dass Gott ähnliche Gestalt hat wie wir. Aber ich würde dafür nicht durchs Feuer gehen. Aber fürs Zweite würde ich fast durchs Feuer gehen. Hingegen ist der zweite Punkt, den ich erwähne, für mich ganz unbestritten ein absoluter Beweis für die Ebenbildlichkeit Gottes von uns Menschen. Es ist nämlich unsere Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen. Die Fähigkeit, kreativ zu sein. Kein anderes Lebewesen hat diese außerordentliche Fähigkeit, etwas Neues zu erschaffen. Etwas zu schöpfen. Wie Gott, nicht in dieser Qualität. Aber es gibt kein anderes Lebewesen. Vögel bauen immer dieselben Nester. Sie passen sich vielleicht den Umständen an, wenn es keine Bäume mehr hat, hängen sie ihre Nester an eine Wand. Aber immer nach diesem selben Bauprinzip. Bienen konstruieren immer dieselben Waben. Faszinierend, ausgeklügelt, aber immer dasselbe. Vielleicht auch langweilig mit der Zeit, aber denen ist nicht langweilig, es geht immer weiter, immer weiter. Ameisen bauen immer dieselben Städte. Jede Ameisensorte hat ihre Art, die Städte zu bauen. Doch Menschen erfinden und konstruieren ohne Ende. Wir bauen verschiedene Arten von Häusern. Wir haben Fahrräder, Autos, Flugzeuge. Wir können bewegte Bilder praktisch gleichzeitig über die ganze Welt verbreiten. Stellt euch das mal vor. Wenn man das vor 100 Jahren gesagt hätte, hätten die Leute den Kopf geschüttelt. Das ist unmöglich. Wir können gleichzeitig miteinander dasselbe ansehen, rund um den Erdball herum. Wir haben Computer gebaut, Steuerungen, Handys. Ich kann hinfahren heute, wo ich will, auf der Welt. Ich kann mein Handy mitnehmen und bin praktisch überall erreichbar. Und der andere, der abnimmt, merkt zum Teil nicht einmal, wie weit weg das ich bin. Das sind alles Errungenschaften, alles Errungenschaften des Menschen. Der hat das konstruiert, der hat das ausgedacht. Auch in der Medizin, da macht man unvorstellbare Eingriffe. Man kann heute einem das Herz auswechseln. Früher, wenn du einem das Herz rausgenommen hast, dann war es Zense aus. Heute nimmt man das Herz raus, setzt das andere ein und dann steht er wieder auf. Ist ja unwahrscheinlich. Kennt jemand irgendein Tier, das eine Operationsstation gebaut hat? Irgendein Tier, das sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat? Ja, man beobachtet die Affen, dann sieht man, dass die mit einem Bengel auf eine Nuss rumhacken und dann feiert das die ganze Welt als ein Riesenerfolg. Dass der Affe, dass der Mensch vom Affen abstammt, natürlich stammt vom Affen ab, weil der halt mit dem Holz, stellt euch vor, hat er eine Nuss geknackt. Das ist ja genial. Nein, das sind Welten. Riesige Welten zwischen dem, was sonst noch lebt, und den Menschen. Und diese Fähigkeit, kreativ zu sein, ist für mich einer der größten und stichhaltigsten Beweise überhaupt, dass wir sagen können, dass der Mensch nicht ein höher entwickeltes Säugetier ist, sondern dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Ein dritter Punkt. Gott hat uns als freie Wesen geschaffen. Ich weiß, das ist auch in der Theologie etwas umstritten. Die einen sagen, man ist nicht frei, die anderen sagen, man ist frei. Ich sage, man ist schon ein bisschen frei. Wir müssen frei sein, weil sonst sind wir nicht Ebenbilder Gottes, weil was zeichnet Gott aus? Seine Autonomie. Und die hat uns Gott geschenkt. Und deshalb konnten wir sie missbrauchen, aber dazu mehr, dann, wenn ich bei der vierten Predigt bin, der erste Aufstand. Wären wir nicht frei, hätte der Mensch sich nicht gegen Gott auflehnen können. Das gehört zur Ebenbildlichkeit Gottes. Finden Sie das nicht aufregend? Sie sind nicht ein Zufallsprodukt. Du bist kein Zufall. Du bist die Krönung der Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er mit dem Ziel geschaffen, damit wir einen Lebensraum bekommen. Stellen wir uns doch das mal vor. Nun wollen wir Menschen machen. Deshalb muss der ganze Himmel hören, jetzt kommt die Hauptsache. Jetzt wird der Mensch geschaffen. Heute wird ja viel von Würde gesprochen. Unheimlich viel. Man spricht von der Würde des Sterbens, was man darunter auch immer würdig sterben. Ich weiß nicht, wie man würdig stirbt. Dignitas meint, glaube man stirbt würdig, wenn man Gift schluckt oder sich vergast, und die anderen meinen, man stirbt würdig so. Und jetzt wird sogar diskutiert in der ethischen Kommission über die Würde der Pflanze. Also Würde ist heute der Inbegriff. Wenn wir als Menschen Würde haben, dann haben wir die Würde einzig und allein, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Das gibt uns Würde, nichts anderes. Das richtet uns auf zu wissen, dass wir Menschen ähnlich wie Gott sind. Das sagt er ja selber. Das gibt uns die Würde. Gott gibt uns die Würde. Dass er uns als Krönung der Schöpfung geschaffen hat. Gott hat uns von Anfang an unbeschreibliche Würde geschenkt. Und ich denke, wir sind uns manchmal dieser Würde gar nicht bewusst. Denn weder das Elternhaus noch unsere Nationalität geben uns Würde. Auch unser Bankkonto und unsere gesellschaftliche Stellung gibt uns keine Würde. Selbst wenn ich im Lexikon erscheinen würde mit meinem Namen, das gibt mir nicht Würde. Würde gibt mir einzig und allein Gott, der sie mir geschenkt hat, durch das, dass er mich geschaffen hat und ich nach seinem Bild geschaffen bin. Das ist die Würde des Menschen. Und das ist vor allem für Menschen wichtig, die nicht so einen guten Hintergrund haben, wie sie aufgewachsen sind. Für die, die gut aufgewachsen sind, ein gutes Elternhaus hatten und weiß ich was alles, für die würde kein Thema. Oder es müsste vielleicht auch wieder eins werden. Man müsste vielleicht erkennen, dass die Würde auch, wenn ich aus einem angesehenen Haus komme, die Würde, die wirklich zählt, nicht von meinem Haus kommt, sondern von Gott. Gott gibt mir Würde. Und wenn du aus ganz schlechten und vielleicht sogar schlimmen Familienverhältnissen kommst, wenn du vielleicht dich schämst, weil du ein uneheliches Kind bist, oder dein Vater, du weißt, dass dein Vater deine Mutter vergewaltigt hat und du kamst dann zur Welt, du bist das Produkt dieser Vergewaltigung. Die Menschen müssen mit dem leben. Das ist nicht einfach. Dann lass es dir aber ganz deutlich sagen, dein Leben hat Würde. Einfach deshalb, weil du ein Geschöpf Gottes bist, egal wie du aufgewachsen bist. Du bist nicht weniger wertvoll als irgendjemand anders, der in vorteilhaften Verhältnissen aufgewachsen ist. Den alle bewundern und Ehrfurcht erschauen, wenn er den Raum betritt. Die Würde, die wir bekommen, bekommen wir allein von Gott. Das finde ich das Großartige, dass wir jedem Menschen diese Würde zugestehen können, weil er ein Geschöpf Gottes ist, egal in welchen Umständen er aufgewachsen ist. Das macht man gar nicht einfach. Wenn man in guten Verhältnissen, mit einem guten Umfeld aufgewachsen ist, ist es immer einfacher, auf die zu zeigen, denen es schlechter ging. Wir sollten dankbar sein, wenn es uns gut ging. Und wir sollten so sein, dass wir diese Würde, die uns Gott schenkt, dass wir die auch weitergeben. Dass wir Menschen auch sehen als Menschen, die Geschöpfe Gottes sind, die es verdienen, diese Würde auch zu realisieren, auch in der Begegnung, wie wir ihnen begegnen. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist ihm so wichtig, dass er nach dem Sündenfall das menschliche Leben in besonderer Weise schützen wollte. Er sagt, wer einen Menschen tötet, muss von Menschenhand sterben, denn der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Gott akzeptiert es nicht, wenn seine Gebilde einfach mutwillig zerstört werden. Das zeigt, wie viel Würde Gott dem Menschen gibt. Ich möchte jetzt da nicht mich noch, ich weiß, dieser Vers spricht noch andere Themen an. Aber grundsätzlich zeigt er uns, wie Gott das Leben schützen will. Warum will er schützen? Steht da? Weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Nun hat Gott natürlich eine klare Vorstellung, wie wir Menschen auf dieser Erde leben sollen. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Wir sind nicht nur die Krönung der Schöpfung, sondern uns ist die Schöpfung anvertraut worden. Das heißt, wir sind als Verwalter von Gottes Eigentum eingesetzt, wie wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, das einrichten und meine Kinder sagen so, das Haus könnt ihr haben und ihr könnt machen damit, wie ihr das denkt, mit der Einrichtung, könnt von mir aus auch mal was verschieben oder könnt das Wohnzimmer ins Schlafzimmer tun und umgekehrt. Braucht's einfach. Aber geht fürsorglich damit um. So hat Gott die Welt uns Menschen übereignet. Nachdem nun Gott den Menschen geschaffen hatte, also zuerst Adam und dann Eva, das werden wir nächstes Mal, also in 2 Wochen dann näher betrachten, segnete Gott den Menschen und sagte, also wir haben im Prinzip ja nochmals die Erschaffung der Welt, Erschaffung des Menschen werden wir nochmal ein bisschen betrachten bei dem nächsten Teil dieser Reihe. Er sagt ihnen dann, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Fürsorge. Heute erkennen wir gut, dass wir Menschen mit dem, was Gott uns anvertraut hat, nicht fürsorglich umgegangen sind. Aus Gewinnsucht und Machthunger richten wir ein riesiges Chaos auf dieser Welt an. Statt zu bewahren, zerstören wir die Schöpfung. Manchmal greift Gott selber ins Geschehen der Geschichte ein. Selber verursacht er Katastrophen, damit wir Menschen aufhorchen. Vielleicht überlegen, ob wir nicht uns einem Gott öffnen sollten. Aber viele Katastrophen verursachen wir selber. Es ist nicht Gott, der die Menschen hungern lässt. Wir lassen die Menschen verhungern. Nahrungsmittel gibt es weltweit genug. Wir verschieben sie einfach falsch. Zum Teil aus reiner Profitgier. Was sich jetzt vor unseren Augen abspielt, ist geradezu grotesk. Aus Getreide wird heute Treibstoff produziert, damit wir hier im Westen mit einem guten ökologischen Gewissen Auto fahren können. Stellt euch das mal vor. Dies ist mit ein Grund, nicht der einzige, aber mit ein Grund, weshalb die Getreidepreise weltweit steigen und gerade die Menschen, die es am nötigsten hätten, nicht einmal mehr genug Geld haben, um zu essen zu kaufen. Das ist ein Dilemma. Zumal die Ökobilanz von Ökotreibstoff gar nicht gut ist. Kann man gerade so gut Benzin ins Auto tanken. Heute wird spekuliert mit Nahrungsmitteln. Warum? Die Immobilien sind zusammengekracht. Für die Investoren nicht mehr interessant. Jetzt jagen sie einfach die Lebensmittelpreise hoch. Sie haben am Radio gesagt, so bis mal das Produkt beim Verarbeiter ist und beim Händler und im Laden steht, haben xx Leute zwischendurch verdient. Vermutlich der es angepflanzt hat, hat am wenigsten verdient. Jeder verkauft es dem anderen weiter, man macht Termingeschäfte und man treibt die Preise hoch. Und wir wissen noch nicht, wo das hinführt. Wir sind wieder in einer Phase, wo man sagen kann, teure Zeiten. Uns geht es noch gut. Aber Diesel kostet auch schon 2 Franken. Der Reispreis hat sich verdoppelt im letzten Jahr, glaube ich, noch mehr als verdoppelt. Das können wir uns immer noch leisten, aber für andere Menschen in anderen Ländern ist das eine Riesenkatastrophe. Die haben nicht noch Geld auf der Bank, um dann noch schneller am Bankomat etwas rauszulassen, weil das Reis teurer ist. Dann gibt es kein Reis. Das ist nicht Gottes Schuld. So hat er sich das bestimmt nicht vorgestellt, als er uns die Welt anvertraute. Es ist nicht Gottes Schuld, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Es ist nicht seine Schuld, dass wir Zeit und Geld dafür eingesetzt haben, Waffen zu konstruieren, mit denen die Menschheit ausgelöscht werden könnte. So was Verrücktes. Wir könnten heute die Menschheit mehrfach auslöschen. Mit Chemiebomben, mit biologischen Bomben, mit Atombomben. Und da werden Milliarden und Abermilliarden hineingebuttert. Ist nicht Gottes Schuld. Aber was ich interessant finde, muss ich jetzt doch auch noch sagen, Gott hat uns den Auftrag gegeben, die Welt zu verwalten, als Verwalter Gottes. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn wir jetzt durch die Bibel gehen und in die neue Welt kommen, von der ich gesprochen habe, was machen wir dann da? Was werden wir in der neuen Welt machen, außer singen? Was machen wir? Herrschen, regieren. Das heißt, Gott hat seine ursprüngliche Idee, die Bestimmung des Menschen, nicht abgeändert. Nur die Sünde hat das pervertiert, was da geschehen ist zwischendrin. Oder was jetzt geschieht. Aber sowohl die Würde, wie auch der Auftrag wird erhalten. In der neuen Welt wird der Mensch wieder regieren. Lest es selber nach, die letzten 2 Kapitel in der Offenbarung, dann werdet ihr das sehen. Also all die meinen, der Himmel würde daraus bestehen, dass wir von morgen bis abend singen. Fehlschlag. Wir werden arbeiten. Wir werden auch singen. Aber es ist wirklich ein Trost für die, die nicht gern singen. Weil das wäre einfach eine schreckliche Vorstellung für jemanden, der nicht gern singt, dass er ihm immer dann von morgens bis abends immer singen muss. Gut, dann kann man sagen, im Himmel singst du dann gerne. Aber das glaubt er dir ja nicht. Nein, du wirst arbeiten. Wir werden einen Auftrag haben. Wir werden nicht einfach rumhängen im Schlaraffenland und alles fällt uns in den Mund. Und es wird faszinierend sein, das kann ich euch sagen. Aber lest die letzten beiden Kapitel nach. Gott hat seine ursprüngliche Idee, wo alles gut war, nicht einfach fallen lassen und gesagt, ja, jetzt in der neuen Welt, da lasse ich den Menschen rumhängen. Nein, er wird in der neuen Welt regieren. Das finde ich super. Und Gott sagte dann auch noch, wer welche Nahrung essen soll. Am Anfang waren ja alles Vegetarier, bis zur Sintflut. Und ab der Sintflut sollen wir auch Fleisch essen. Vielleicht hat sich da nahrungsmäßig was verändert. Und in der neuen Welt werden wir wieder Vegetarier. Da werden sogar die Löwen werden dann Gras fressen. Das ist dann cool, dann können die Kinder mit Löwen spielen und so weiter. Super, oder? Gutes Erlebnis. Löwen und Bären, passiert nichts. Mütter müssen keine Angst haben. Das ist eine super Welt. Und das ist nicht ein Hirngespinst. Gott wird das schaffen. 100%. Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Und Gott sah alles an. Und sah, es war sehr gut. Alles war sehr gut. Es wurde Abend und wieder morgen der sechste Tag. Und abgeschlossen wurde die Schöpfung mit dem Ruhetag, also mit dem siebten Tag. Wir Menschen sind dadurch gewürdigt, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Und somit Gott ähnlich sind. Es ist wie wenn wir ein Verwandtschaftstreffen haben. Das kennt ihr auch in eurer Verwandtschaft. Oder wenn ihr Verwandtschaft beobachtet. Dann trifft man sich und sagt, typisch, der gehört meiner Schwester. Der gleicht nämlich meinem Jungen. Wir sind uns ähnlich. Bis in die Bewegungen hinein. Bis in die Mimik, wie man reagiert. Dann sieht man, das muss der Bruder von dem sein, oder die Schwester von dem. Wir sind uns ähnlich. Und so sind wir Gott ähnlich. Stellen wir uns doch das mal vor. Wir sind Gott ähnlich. Wer sagt das? Sagt das ein Mensch? Nein, das sagt Gott. Gott selbst sagt, dass wir ihm ähnlich sind. Und das gibt uns eine unwahrscheinliche Würde. Überall, wo wir Menschen begegnen, begegnen wir ähnlichen Gestalten, ähnlichen Wesen wie Gott. Weil Gott uns hat geschaffen. Und weil er uns geschaffen hat, sind wir auch gewissermaßen sein Eigentum. Er sagte das mal so im Hesekiel, und wir haben das auch übrigens in der Schriftlesung interessanterweise auch gehört vom Lobpreisteam. Ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand, das Leben des Sohnes so gut wie das Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Also ob es uns gefällt oder nicht, wir gehören unserem Schöpfer. Und weil wir ihm gehören, sind wir ihm gegenüber verantwortlich. Und das ist auch der tiefere Grund, warum viele Menschen den Schöpfer ablehnen, nämlich wenn es keinen Schöpfer gibt, gibt es keine Verantwortung. Wenn es keinen Schöpfer gibt und ich ein Produkt des Zufalls bin, dann kann ich meinen Nachbarn abmurksen, wenn er mir im Weg kommt. Dann geht nur noch fressen und gefressen werden. Dann gibt es keine moralische Instanz. Ich muss mich niemandem gegenüber verantworten. Und wenn man die ganze Theorie, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, ist ein massiver Angriff direkt auf Gott. Weil wenn es keinen Schöpfer gibt, gibt es keine Verantwortung, gibt es gar keine moralische Instanz mehr für den Menschen. Und er macht, was er will. Und was will der Mensch? Da kommen wir dann noch in der vierten Predigt zu. Er will sein wie Gott. Und so benimmt er sich auch. Also, Gibt es einen Schöpfer, dann sind wir ihm gegenüber verantwortlich. Und Gottes Sehnsucht ist und bleibt immer dieselbe. Gott möchte mit uns in Gemeinschaft leben. Er hat uns geschaffen und er hat sich gefreut, bin ich überzeugt, uns zu schaffen. Deshalb hat er den Himmel aufgerufen. Nun wollen wir Menschen machen. Passt auf, was jetzt geschieht. Und er wollte in die Gemeinschaft mit denen leben, die wie er ähnlich sind. Das ist dann etwas schiefgelaufen, nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Aber die Sehnsucht Gottes ist geblieben, mit uns Menschen in Gemeinschaft zu leben. Gott möchte uns mit uns in Gemeinschaft leben, möchte Versöhnung mit uns. Gott freut sich in keiner Art und Weise, wenn er Menschen strafen muss. Ezekiel sagt, ich liebe einfach diesen Vers, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das freut mich. Die Sünde hat den Menschen sehr entstellt. Die Sünde entfernte uns von der Ebenbildlichkeit Gottes. So hat die Ebenbildlichkeit hat sich pervertiert. Das ist wie wenn ich jetzt süchtig würde. Ich würde mich mit Drogen vollpumpen und dann würdet ihr mich in 2 Jahren sehen. Dann würdet ihr sagen, was, das ist der Jürg, den gar nicht mehr gekannt. Komisch, wie der jetzt geworden ist. Ich habe mich entfernt von meinem Bild durch Versündigung. Und so hat der Mensch sich entfernt durch Versündigung von der Ebenbildlichkeit. Gottes ist immer noch Ebenbild, aber ein pervertiertes Ebenbild, das Erneuerung nötig hat, das verändert werden muss. Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch den erneuten Schöpfungsakt, der dann geschieht, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, der am Kreuz für unsere Schuld starb. Nur so geschieht Veränderung. Nur so finden wir wieder zur Ebenbildlichkeit zurück, durch eine Neuschöpfung. Das haben wir ja letztes Mal gesehen, dass Paulus sagt, Gott hat gesprochen in mein Leben hinein, ein Licht ist in mein Leben gekommen. Noch 2 Verse aus dem Kolosserbrief zum Schluss. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinem Verhaltensweisen. Ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen Menschen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Das sehen wir. Dass die Ebenbildlichkeit Gottes immer stärker wieder zum Tragen kommt. Das ist das Ziel Gottes. Was Gemeinde Gottes sollen wir danach streben, Gott ähnlicher zu werden, dass unsere Ebenbildlichkeit mit Gott immer stärker zum Tragen kommt, auch in unserem Wesen, in unserem Leben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine Größe und Herrlichkeit. Und dass du uns als Menschen geschaffen hast. Das war dein zentraler Schöpfungsakt. Auf das hat alles abgezielt. Und irgendwie können wir gar nicht wirklich begreifen, wie wunderbar das ist, dass wir so wichtig sind in deinen Augen. Dass du wirklich diese ganze Welt eigentlich nur deshalb erschaffen wolltest, weil du uns als dein Ebenbild machen wolltest, weil du uns Lebensraum geben wolltest. Und ich danke dir, dass wir deshalb auch wissen, dass jeder Mensch, egal wie er aufgewachsen ist, wo er lebt, wo er jetzt steckt und mag er noch so abgefragt sein, in ihm steckt die Würde, die du nur du verleihst einem Menschen, weil er auch wenn er ein Ebenbild ist, das man nicht mehr so ganz richtig erkennt, aber es steckt in ihm drin, weil es der Mensch ist, den du geschaffen hast, als Abbild Gottes, Ebenbild Gottes. Wir danken dir für dieses Vorrecht und wir wünschen auch, dass noch viel mehr Menschen begreifen, dass das gar nichts Schlimmes ist, nichts Schreckliches, sondern dass es etwas Wunderbares ist, zu wissen, dass wir nicht einfach durch Zufall dastehen, sondern dass wir gemacht worden sind von dir, einem Gott, der uns liebt. Wir beten dich an. Amen.